Heute haben wir ein ganz besonderes Lied zu einem ganz besonderen Festtag für euch dabei. Ein Lied, das ich noch nicht gehört oder gesungen habe, vor der Aufnahme natürlich. Das Lied hat aber einen ganz eigenen Charme, eine ganz eigene Schönheit. Willkommen beim Wochenlieder-Podcast. Beim Wochenlieder-Podcast unterhalten sich jede Woche zwei Personen über ein Kirchenlied, eine Kirchenmusikerin und eine Pfarrerin. Die Pfarrerin bin ich, Katrin Mette aus der Kopfsteinpflasterstadt Meißen.
Und Martina Hergt, Kirchenmusikerin aus der Weltstadt Leipzig.
Mein Seel, o Herr, muss loben dich. Du bist mein Heil, das freu ich mich, dass du nicht fragst nach irdscher Pracht und hast mich arme nicht veracht. Und angesehen mein Niedrigkeit, das wird von nun an weit und breit mich selig preisen jedermann, weil du groß Ding an mir getan. Da-da-da.
Heute reden wir über das Lied »Mein Seel, o Herr, muss loben dich«. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 308. Den Text
hat Erasmus Alber geschrieben, abgesehen von der letzten Strophe.
Und die Melodie
wurde wohl von Bartholomäus Gesius komponiert.
Der Menschenhof fort muss vergehen, vor deinem Arm mag nicht bestehen. Wer sich verlässt auf seine Pracht, dem hast du bald ein End gemacht. Dem hast du bald ein End gemacht.
Diese wunderbare Liedfassung hat Alexandra Naumann eingesungen. Wer genau zuhört, hat sicher gemerkt, dass manch kleine Wendung im evangelischen Gesangbuch etwas anders notiert ist. Aber das ist gar nicht schlimm, das ist künstlerische Freiheit. Wir fanden die Einspielung jedenfalls so schön, dass wir sie euch unbedingt präsentieren wollten. Nun zum Lied. Es ist das Wochenlied für den 2. Juli, für den Tag des Besuchs Marias bei Elisabeth.
Manchmal wird der Tag auch Mariä-Heimsuchung genannt, wobei es nicht Maria ist, die heimgesucht wird, sondern Maria sucht heim. Und für die Freundin der lateinischen Sprache habe ich noch zwei lateinische Bezeichnungen dieses Festtages. Manchmal wird es einfach die Visitatio Mariae genannt oder auch Festum in Visitatione Beate Mariae Virginis. Hören wir uns noch einmal die biblische Geschichte an, um die es an diesem 2. Juli geht. Ich führe kurz ein. Wir sind bei Maria, der Mutter Jesu, und die hat eben vom Engel Gabriel erfahren, dass sie schwanger werden wird und einen Sohn auf die Welt bringen wird, den sie Jesus nennen soll. Und dann geht es noch um Elisabeth, ihre Cousine. Die ist schon älter, aber trotzdem auch schwanger mit einem Sohn, der Johannes heißen wird. Und auch diese Schwangerschaft hat derselbe Engel angekündigt, allerdings nicht Elisabeth, sondern ihrem Mann Zacharias. Und was nun passiert, hört ihr jetzt von Martina, und zwar in der Fassung der Basisbibel. Die Geschichte steht im Lukasevangelium im 1. Kapitel.
Bald danach machte sich Maria auf den Weg. So schnell sie konnte, wanderte sie zu einer Stadt im Bergland von Judäa. Dort ging sie in das Haus von Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß von Maria hörte, sprang das Kind vor Freude in ihrem Bauch. Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter allen Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Bauch. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Als ich deinen Gruß hörte, sprang das Kind vor Freude in meinem Bauch. Glückselig bist du, denn du hast geglaubt, was der Herr versprochen hat, geht in Erfüllung. Da sprach Maria: Ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Von jetzt an werden mich alle Generationen glückselig preisen. Denn Gott, der mächtig ist, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen, die ihm Ehre erweisen, von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er kommt seinem Diener Israel zu Hilfe und erinnert sich an seine Barmherzigkeit. So hat er es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seine Nachkommen für alle Zeit. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth, dann kehrte sie nach Hause zurück.
Ich habe dir mal ein Zitat mitgebracht, liebe Martina, zu diesem Text, genauer gesagt zu dem Lied, das Maria hier singt, also zum sogenannten Magnificat, so wird das Lied ja genannt. Dieses Zitat stammt von Dietrich Bonhoeffer. Er schreibt über das Magnificat: Dieses Lied der Maria ist das leidenschaftlichste, wildeste, ja man möchte fast sagen revolutionärste Adventslied, das je gesungen wurde. Es ist nicht die sanfte, zärtliche, verträumte Maria, wie wir sie auf Bildern sehen, sondern es ist die leidenschaftliche, hingerissene, stolze, begeisterte Maria, die hier spricht. Ein hartes, starkes, unerbittliches Lied von stürzenden Thronen und gedemütigten Herren dieser Welt, von Gottes Gewalt und von der Menschen Ohnmacht. Das Magnificat ist ja eigentlich der Predigttext am 4. Advent, aber es gehört eben auch zum 2. Juli. So, liebe Martina, jetzt reden wir erstmal über Erasmus Alba, den Texter des Liedes, über den gäbe es viel zu sagen. Ich könnte unzählige berufliche Stationen seines Lebens aufhören. Das wäre aber, denke ich, zu ermüdend. Deswegen, wir machen es relativ kurz. Geboren ist Erasmus Alba um 1500 als Sohn des katholischen Priesters Thielemann Alba in Bruchenbrücken, das ist in Hessen. Der Vater war katholischer Priester, aber er konvertierte später zur evangelischen Konfession. Sein Sohn Erasmus begann zunächst ein humanistisches Studium in Mainz und immatrikulierte sich 1520 an der Universität Wittenberg, um Theologie zu studieren. Hier gehörten unter anderem Martin Luther und Andreas Bodenstein zu seinen Lehrern. 1520 hat er angefangen, zum Doktor der Theologie wurde er allerdings erst 1543 promoviert. Er war zweimal verheiratet und er hat ein relativ unstetes Leben geführt. Also er war Pfarrer in Rothenburg ob der Tauber und in Magdeburg. Er war Superintendent in Neustadt, Brandenburg. Er führte die Reformation in Küstrin ein und betätigte sich auch als Visitator. Er hat sich dauernd zerstritten mit den Magistraten der Städte, in denen er arbeitete, oder mit den Grafen, die ihn angestellt hatten. Das ist wirklich auffällig. Er war offenbar jemand, der mit Kritik nicht hinter dem Berg hielt. Zum Beispiel war er auch ein scharfer Kritiker des Augsburger Interims. Er hat Gedichte, Satiren und Fabeln verfasst, auch theologische Traktate. Und er ist 1553 an einer Halserkrankung gestorben. Lukas Cranach hat ihn übrigens in einem Gemälde verewigt. Das Gemälde heißt Die Auferweckung des Lazarus, hängt in Nordhausen. Und Bach hat eins seiner Gedichte vertont. Hans Sachs hat sich von seinen Fabeln inspirieren lassen. Der scheint schon recht bedeutend gewesen zu sein. Ja, wie steht's mit Bartholomäus Gesius? War der auch so bedeutend?
Er wurde 1562 in Müncheberg in Brandenburg geboren. Er studierte Theologie an der Universität Frankfurt an der Oder und wirkte zunächst auch als Kantor dort in seiner Heimatstadt. Später arbeitete er als Lehrer und Musiker auf Schloss Muskau. Kennst du das? Mhm. Ja, ganz, ganz schönes Anwesen. Bevor er 1593 Kantor an der Marienkirche in Frankfurt an der Oder wurde. Und dort war er auch gleichzeitig Lehrer an der Ratsschule. Warum bedeutend? Gesius war nicht nur Kirchenmusiker, sondern wirklich auch Komponist zahlreichster geistlicher Werke. Er schrieb Passionen, Motetten, Messvertonungen, Chorsätze für den Gottesdienst. Und ich würde es so beschreiben, seine Musik steht an der Schwelle zwischen Renaissance und Frühbarock. Und er verband kunstvolle Mehrstimmigkeit, aber auch mit einer großen Nähe zum Gemeindegesang. Also der konnte alles, einfach und kompliziert. Gesius hat unserem Lied eine Vertonung geschenkt. Überhaupt spielt in seinem Schaffen das Thema biblische Vertonung eine große Rolle. Er starb 1613 während einer Pestepidemie in Frankfurt an der Oder. Und er gehört wirklich zu den Großen des musikalischen Erbes der evangelischen Kirchenmusik. Wir begegnen Gesius im evangelischen Gesangbuch mit einigen Liedern, zum Beispiel Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ, oder mit Mir nach spricht Christus, unser Held, oder Befiehl du deine Wege. Also es ist kein unbekannter evangelischer Liedautor.
Wir kommen zum Liedtext. Das Lied hat ja jetzt 10 Strophen.
Es hat 11 Strophen.
11 Strophen, genau. Die 11. Strophe ist ja erst später dazugekommen. Und ganz ursprünglich, also als der Alba nur den Text geschrieben hat, hatte das Lied nur 5 Strophen. Diese Teilung in die 10 Strophen, die geschah erst, als die Melodie dazukam zum Text. Das heißt, wenn wir uns jetzt mit dem Text beschäftigen, müssen wir eigentlich immer auf Doppelstrophen schauen. Ja? Also Strophe 1 und 2 gehören zusammen, Strophe 3 und 4 und so weiter. Mhm. Der Liedtext folgt dem Magnificat. Man kann sagen, das Magnificat ist fast komplett im Liedtext aufgegriffen. Und das bedeutet, es ist ein Gotteslied. Ja? Es geht im biblischen Magnificat um Gott und in unserem Lied eben auch. Maria selber kommt nur am Anfang des Liedes vor und eigentlich nur als Beispiel dafür, wie Gott ist und wie er handelt. Und wie ist er? Er ist ein Heiland. Also so haben wir es in der Luther-Übersetzung des Magnificat im Ohr. Im Griechischen steht da wörtlich, er ist ein Retter. So hat es auch die Basisbibel übersetzt. Und Gott ist ein Retter, dessen Macht nicht ihm selber dient, sondern anderen zugutekommt. Gottes Macht erweist sich im Gegenüber zu den Niedrigen, zu Menschen wie Maria. Gemeint sind da im biblischen Kontext nicht unbedingt ökonomisch schlechter gestellte Menschen, sondern man würde heute modern sagen, marginalisierte Menschen, zum Beispiel Frauen. Gottes Rettermacht entfaltet sich aber auch im Gegenüber zu menschlichen Überheblichkeiten, ne? Also nicht nur zu den Gegenüber, die zu den Niedrigen, sondern auch zu denen, die ja mehr vorgeben oder sich für besser halten als andere. Und wenn sie der menschlichen Überheblichkeit gegenübertritt, bekommt sie die Gestalt des Gerichts. Es wird verurteilt.
Maria singt: Gott hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Das war der Wortlaut aus der Basisbibel.
Und in der Luther-Übersetzung klingt das so, also Luther 2017, er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hofffertig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen.
Und bei Erasmus Alber im Lied heißt es: Der Menschen Hoffart muss vergehen, mag nicht vor deiner Hand bestehen. Wer sich verlässt auf seine Pracht, dem hast du bald ein End gemacht.
Wir springen jetzt immer so ein bisschen hin und her, ne, zwischen dem biblischen Magnificat und dem Liedtext. Und nochmal zurück zum biblischen Magnificat, was da auffällt. Da wird der Lobpreis Gottes zurückgebunden an die Verheißungen, die Gott Abraham und seinen Nachkommen gegeben hat. Auf diese Weise macht die Bibel deutlich, dass diese Machtergreifung Gottes, ja, um die es im Magnificat geht, nicht nur neu und revolutionär ist, das ist sie schon auch, aber sie ist auch zugleich uralt. Sie ist eigentlich die Erfüllung der göttlichen Verheißung, die es schon lange vor Maria und vor Jesus und vor Elisabeth gegeben hat.
In der Basisbibel klingt das so: Gott kommt seinem Diener Israel zu Hilfe und erinnert sich an seine Barmherzigkeit. So hat er es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seine Nachkommen für alle Zeit.
Luther 2017, da klingt es so: Gott gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit.
Und in unserem Wochenlied für das Fest Maria Heimsuchung lesen und hören und singen wir in Strophe 8, 9 und 10: Das tust du, Herr, zu dieser Zeit, gedenkest der Barmherzigkeit, Israel willst du Hilfe tun durch deinen auserwählten Sohn. Wir haben's nicht verdient um dich, dass du mit uns fährst gnädiglich. Zu unseren Vätern ist geschehen ein Wort, das hast du angesehen. Auch Abraham hast du geschworen, dass wir nicht sollten sein verloren, uns zugesagt das Himmelreich und unseren Kindern ewiglich.
Ich finde, an dieser Stelle merkt man, dass Alba das Magnificat zwar komplett aufgenommen hat, dass er sich aber irgendwie auch frei fühlte, das eine oder andere hinzuzufügen oder zu interpretieren, ne? Ich nenne dir mal drei Dinge, die Alba ins Magnificat einträgt. Das erste, in der Stelle, die du gerade vorgelesen hast, da war ja irgendwie die lutherische Rechtfertigungstheologie mit Händen zu greifen, ne? Wir haben es nicht verdient um dich, dass du mit uns fährst gnädiglich. Das klingt zwar sehr altertümlich, aber gemeint ist ja, ohne unser Verdienst hast du uns da in die Erlösung geschenkt. Das ist so eine erste Eintragung. Die zweite: Alba spricht Gott die ganze Zeit als Gegenüber an. Maria beschreibt Gott und seine Rettermacht. Albert duzt Gott sozusagen. Ne? Also Beispiel, Maria sagt im biblischen Magnificat: Gottes Barmherzigkeit wäret für und für bei denen, die ihn fürchten. Und wie macht's Albert in Strophe 4?
Du bist barmherzig insgemein, dem, der dich herzlich fürcht, allein und hilfst den Armen immer da, wenn er muss leiden, groß Gefahr.
Also er ist im Dialog mit Gott.
Ja, ja.
Ne? Ja, und ein drittes: Im Gegensatz zum biblischen Lied redet Alba an vielen Stellen nicht nur von Niedrigen, sondern von Armen. Und damit meint er auch marginalisierte Menschen, also auch die Gruppe, die da in der Bibel thematisiert wird. Er hat aber tatsächlich auch ökonomische Armut im Sinn und sogar Menschen, die sich in Gefahr befinden. Also in der vierten Strophe formuliert er ja: Du hilfst dem Armen immer da, wenn er muss leiden, groß Gefahr. Daran merkt man, Alba führt nicht nur die Armen ein, also er interpretiert die Niedrigen aus dem Magnificat als Arme und er unterlegt diesem Begriff sogar eine dreifache Bedeutung. Was er aber nicht aufgegriffen hat, ist der Kontext übrigens des Liedes. Ne? Dass das Mädchen Maria dieses Lied anstimmt, das ist eigentlich nicht deutlich in seinem Liedtext. Und das führte übrigens dazu, dass das Lied schon sehr früh so verändert wurde, dass das lyrische Ich ein männliches Ich ist. Martina, lies doch mal Strophe 1 in der Fassung des EG bitte noch mal vor.
Mein Seel, o Herr, muss loben dich. Du bist mein Heil, des freu ich mich. Dass du nicht fragst nach weltlich Pracht und hast mich Arme nicht veracht.
Und statt mich Arme hieß es, quasi schon bald, nachdem der das Lied geschrieben hatte, mich Armen. Das war noch bis ins EKG hinein so, also ein Vorläufer vom EG. Nicht mich Arme, sondern mich Armen.
Mich Armen Mensch, könnte man sagen, oder eben männlich.
Mensch gleich männlich.
Die Melodie von Bartholomäus Gesius erschien 1603 in seinem Enchiridion etlicher deutscher und lateinischer Gesänge, eine Buchausgabe, und sie ist heute im evangelischen Gesangbuch eigentlich in einer Gestalt überliefert, die durch eine Bearbeitung von Michael Praetorius 1607 geprägt wurde. Ich finde die Melodie sehr schön, das gleich zu Beginn. Sie lässt sich allerdings nicht ganz so schnell singen, wenn man nicht Noten lesen kann, weil sie ein bisschen ungewöhnlich fremd für unsere heutigen Ohren ist. Für Menschen in der Renaissance war das gar kein Problem. Aber so ist das immer, wenn etwas fremd und ein bisschen ungewohnt ist, heißt das ja nicht, dass es kompliziert ist. Man braucht einfach nur ein bisschen Zeit, um sich einzusingen, einzuhören. Und leider wird das Lied einfach selten gesungen. Die Melodie ist in Moll, in G-Moll notiert. Anfang und Schluss Zeile tragen das mit, die sind auch in Moll. Die beiden Mittelzeilen, die brechen harmonisch ein bisschen aus. Da geht es eher nach B-Dur, also da klingen wirklich Dur-Harmonien an. B-Dur und G-Moll stehen aber in einer Beziehung zueinander. In der Musiktheorie heißt das, B-Dur ist die parallele Dur-Tonart zu G-Moll. Alles schwingt in einem Dreiertakt. Im Gesangbuch ist es mit einem Sechsvierteltakt notiert. Alles ist ganz regelmäßig, das bietet Sicherheit. Also viermal der gleiche Rhythmus, jede Zeile, es ändert sich eigentlich gar nichts. Es werden nur zwei Arten von Noten werden verwendet, halbe und Viertel. Auch das macht es irgendwie einfach, sich zu orientieren. Und die ersten drei Noten jeder Zeile, die wirken wie ein Auftakt. Ma, na, na, na. Mein Seel, o Herr, muss loben dich. Und dieser Auftakt, mein Seel, o Herr, das führt natürlich auf den ersten Schwerpunkt, auf das Wort Herr. Überhaupt treffen wir dann bei den betonten Zeilen immer wieder wichtige Worte, Herr, Heil und so weiter. Also die Melodie passt wirklich stimmig dazu. Die höchsten Tonlagen finden wir in den zweiten und dritten Zeile vor, eigentlich in der zweiten bis zum D2 vom D1, also eine ganze Oktave. Und der höchste Ton wird bei dem Wort der ersten Strophe Heil erreicht. Analytisch sagt man, die Melodie steht in einem Langmetrum, immer 8 Silben jede Zeile. Und alles, was ich genannt habe, die Regelmäßigkeit, dieser wunderbare Auftakt, alles ist der gleiche Rhythmus. Das ist auch gerade die Stärke dieses Lieds. Ich würde sagen, sie ist irgendwie unscheinbar, die drängt sich nicht in den Vordergrund, sondern sie trägt wirklich den Text. Also musst dir vorstellen, bei vielen Magnificat-Kompositionen, das sind große, kunstvolle Werke für Chöre entstanden und also wunderschöne Sachen, aber was macht Gesius? Der nimmt diesen Text und macht einfach ein Lied für die Gemeinde draus. Die Melodie ist ruhig, würdevoll, sie ist wirklich nicht schwer singbar, wenn man sich ein bisschen eingehört hat, und sie verzichtet auf musikalischen Prunk. Ich finde das super passend. Irgendwie würde ich das so formulieren, die Musik kommt ohne jede Selbstdarstellung aus.
Und das passt doch total zum Inhalt des Magnificat. Ne? Ja. Klasse.
Ja, das Lied heute im Gottesdienst. Wir hatten ja schon gesagt, wenn ich nicht so zu Hause bin, wenn ich Lieder nicht oft singe, fällt es mir immer schwer, sie wirklich zu kennen. Also ich ermuntere, dieses Lied öfter anzustimmen, öfter zu singen. Es geht auch gut, mit der Gitarre zu begleiten. Renaissance-Instrumente, das war ja Lauten, gab es ja da ohne Ende. Übrigens gibt es auf der Orgel auch einige Register, die nach Renaissance klingen, also Flöten, Register, Gedakt. Das sind so Klänge von Blockflöten. Die Blockflöte war ein ganz wichtiges Instrument in der Renaissance. Rohrflöte, Spitzflöte, ein luftiger, runder Klang ohne starke Obertöne. Oder man beginnt überhaupt, man nimmt eine Sopranblockflöte und spielt diese Melodie als Vorspiel einmal in der Kirche. Dann noch einmal ein Durchgang mit Orgelbegleitung. Dann das singt man, hat man sich gut eingehört und das passt absolut zur Entstehungszeit des Liedes, weil die Flöte da ein weit verbreitetes und wichtiges Instrument war. Oder man nimmt sich auf der Orgel so Zungenregister. Das sind solche Renaissance-Blasinstrumente, die da imitiert werden. Ich nenne mal ein paar Namen von solchen Registern. Krummhorn, Schalmei, Dulcian. Wer da nachgucken will, die stehen oft in Verbindung zu historischen Instrumenten und gerade welchen aus der Renaissance-Zeit oder das Rankett oder Regal, das hat so einen kurzen, schnarchigen Ton, das ist fast wie so ein Mittelalter-Jahrmarkt. Auch das Dulcian oder die Trompete könnten in diese Klangwelt gehören. Oder Renaissance hatte auch immer Rhythmus im Blut, man ergänzt eine Fassung, wenn das Lied gespielt wird, mit Orgel und mit einem Schellenring, habe ich übrigens schon gemacht, oder eine Rahmentrommel oder so eine Schnarrtrommel. Du weißt, so eine Schnarrtrommel, wenn man da drauf schlägt, dann rattert das manchmal so ein bisschen mit. So bekommt die Melodie in diesem Dreiertakt wirklich einen schwingenden und zusätzlich tänzerischen Puls. Alles nicht kompliziert.
Der 2. Juli, genau, da ist das Magnificat dran, und zwar ist es Evangelium und Predigtext. Und wenn man unser Lied an der klassischen Stelle des Wochenliedes singt, nimmt es quasi dann die Lesung vorweg. Das kann man machen. Man könnte das Lied aber auch ausnahmsweise einmal nach dem Evangelium platzieren oder vielleicht sogar in zwei Teile teilen, ne? Am Anfang Strophe 1 bis 4 und dann oder 1 bis 6 singen und dann am Ende den Rest. Oder noch eine andere Idee, das Magnificat ist ja von der Form her ein Psalm. Also singen wir es doch im Wechsel zwischen zwei Gruppen als Psalmlied am Anfang des Gottesdienstes.
Auch eine super schöne Idee. Auf jeden Fall nicht zu langsam singen. Also das darf nicht klingen, mein Seel, o Herr, muss loben dich. Nein, das muss tanzen. Also egal wo, egal mit welcher Begleitung, ob Psalm oder singt es beschwingt, singt es frei, singt es in einem tänzerischen Tempo, gebt dem Lied Energie.
Jetzt haben wir noch einen Hinweis ganz am Schluss dieser Folge. Es ist eigentlich eine Bitte. Unser Wochenlieder-Podcast soll zum Gegenstand eines Promotionsprojektes werden. Es gibt eine Doktorandin der Theologie in Kiel, die sich mit digitalen Angeboten der Kirche und ihrer Nutzung wissenschaftlich beschäftigt. Die Doktorandin heißt Jana Langkopp und sie möchte einige Hörerinnen und Hörer des Wochenlieder-Podcasts online zusammenbringen und sich mit ihnen über den Wochenlieder-Podcast unterhalten. Es wäre also toll, wenn ihr, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das Projekt unterstützen und euch mit Jana Langkopp in Verbindung setzen könntet. Wie das geht, steht in den Shownotes. Gott, Vater und Himmel.